Man muss sagen, manche Entscheidungen sind aber nicht schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern die liegen im Ermessensspielraum auch des Schiedsrichters. Ich denke, es war schon auch irgendwie ein Anstoß für uns Schiedsrichterinnen oder generell auch für den DFB, dass man sagt, man muss hinterfragen, wie es mit dem Schiedsrichterinnenbereich in Deutschland weitergeht. Ich möchte jetzt nicht, dass rüberkommt, wir machen tausende Fehler, weil das ist ja nicht so. In erster Linie würde ich sagen, muss es darum gehen, dass wir Schiedsrichterinnen, die aktuell da in der Liga qualifiziert sind, einfach bessere Rahmenbedingungen bekommen. Letztendlich ist es Fußball, muss man sagen. Ne?
Die 45. Eine Halbzeit Fußball.
Ganz interessante Sachen da, die wir schon gehört haben hier eingangs von unserer Gästin dieser Woche. Aber ganz ruhig, bevor wir dazu kommen, erstmal ganz ruhig anfangen. Ein herzliches Hallo erstmal an euch alle. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge Die 45. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne, freie Tage mit eurer Familie oder euren Liebsten oder alleine oder wie auch immer ihr die verbracht habt. Ich habe ja meine Familie besucht. Das war auch sehr, sehr schön. Und tatsächlich bin ich auch zu Gast gewesen beim Rasenfunk zur Bundesliga der Männer. Da haben mir auch ein paar Leute was ganz Liebes geschrieben. Irgendwie so, hä, Mensch, krass, die Männer spielen auch noch. Ich höre dich sonst nur noch irgendwie bei Die 45 oder halt zu den Frauen. Aber ja, da bin ich auch ab und zu mal am Start. Kann ich euch auch sehr gerne verlinken. Da ist ja auch ziemlich viel los gewesen am Wochenende. Aber darum soll es nicht gehen. In dieser Folge hier bei Die 45 geht es um die Schiedsrichterei. Dazu habe ich mir Franziska Wildfeuer eingeladen. Sie ist Schiedsrichterin. Das hören wir gleich. Und wir sprechen natürlich auch noch über den DFB-Pokal, wo wir am Samstag und Sonntag die Halbfinals am Start hatten. War auch sehr wild, sagen wir mal so. Also, mein Name ist Nina. Wir sind hier bei der Folge Nummer 90 von Die 45. Und als erstes würde ich aber ganz gerne mal einsteigen nochmal mit dem Feedback zur letzten Folge. Das war echt ganz cool. Ihr habt da nochmal ganz spannende Hinweise auch gegeben. Also Farbenlugo hat zum Beispiel angemerkt, beim Stichwort ZuschauerInnenzahlen, das habe ich in der letzten Folge ziemlich abgefeiert, da hat Farbenlugo eben auch geschrieben, dass im Dreisamstadion beim Freiburg-Spiel auch 3000 Leute zu Gast gewesen sind. Also auch da sehr, sehr viele ZuschauerInnen. Gesa hat zu Wolfsburg auch geschrieben, dass da ganz dringend was geändert werden muss. Da hatten wir uns ja sehr hinterfragt, wie das Ganze aussieht mit den vielen Transfers, die anstehen, mit jetzt eben schon 4 Niederlagen in dieser Saison und so ein Rückstand auf die Bayern, also wo selbst Tommy Stroth, der Trainer, die Meisterschaft quasi abschreibt, hat er gesagt, im Normalfall lassen sich das die Bayern nicht nehmen. Also da meint Gesa bei Wolfsburg, da muss ganz dringend was geändert werden. Es kann ja nicht sein, dass sie nur ihre alten Hasen halten können. Wie du gesagt hast, das Karriereende von Hegering, Pop und Hut ist ja absehbar. Und huiuiui, da ist ja auch schon wieder ein bisschen was im Kasten. Also da heißt es ja jetzt, dass Eva Pajor auch den Verein verlassen könnte. Nicht so wahnsinnig gute Zeiten für Wolfsburg-Fans aktuell. Alia hat aber auch was geschrieben zum Internationalen, also zur Olympia-Fußballturnier-Geschichte. Das war doof, ich hätte nochmal neu ansetzen sollen. Zum Olympia-Fußballturnier, so sollte es richtig heißen. Zur Gruppe von Deutschland hat sie da geschrieben, Deutschland in einer Gruppe mit Australien. Das ist so, ich liebe die Matildas. Ja, verstehe ich sehr. Die sind mir auch während des letzten Turniers und gerade auch, weil ich ja in Australien war, enorm ans Herz gewachsen. Aber da bin ich auf jeden Fall richtig, richtig gespannt drauf. So, und nun will ich euch nicht noch länger auf die Folter spannen. Ganz, ganz viel Spaß mit diesem, sehr spannenden Interview mit Franziska Wildfeuer.
Hinter den Kulissen.
Sie ist seit 13 Jahren DFB-Schiedsrichterin, mittlerweile fester Bestandteil nicht nur des Bundesliga-Kaders der Frauen, sondern auch Teil der dritten Männerliga. 2017 ist sie Schiedsrichterin des Jahres in Schleswig-Holstein geworden, obwohl sie ursprünglich aus dem Süden kommt. Seit 2021 ist sie die Nachfolgerin von Bibiana Steinhaus als FIFA-Schiedsrichterin und das mit gerade einmal 30 Jahren. Viel geschafft, viel kann noch passieren. Heute ist sie erstmal hier zu Gast bei Die 45. Hallo Franziska Wildfeuer.
Hallo Nina, danke für die Einladung.
Na, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist gerade in Tschechien, weil du auch auf einem internationalen Einsatz bist. Also ganz, ganz lieben Dank, dass es trotzdem reingepasst hat. Wir starten wie immer mit einer kleinen Schnellfragerunde oder wie mein Kumpel Lennart gesagt hat, eine Wildfeuerrunde in dieser Konstellation. Welchen Wettbewerb pfeifst du am liebsten?
Jedes Spiel. Also es gibt keinen Lieblingswettbewerb.
Welches Spiel war für dich das Aufregendste, das du bisher gepfiffen hast?
Ja, ich würde sagen, das nächste Spiel ist immer das aufregendste Spiel, weil man noch nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ich immer versuche, mit 100% reinzugehen und als wäre es mein letztes Spiel. Deshalb, mein nächstes Spiel ist immer das aufregendste.
Okay, und so ein großes, so ein Lieblingsspiel irgendwie, wo du denkst, oh, das war das beste Spiel oder so, das ich gemacht habe bisher?
Also, wo ich auch tatsächlich mal Gänsehaut hatte, war letztes Jahr das Zuschauerrekordspiel der Flyer Alarm, Google Pixel Frauen-Bundesliga.
Damals war es ja noch Flyer Alarm.
Letztes Jahr war es noch das andere. Genau. In Köln gegen Frankfurt. Das war sehr aufregend, aber im positiven Sinne, weil einfach die Atmosphäre Hammer war.
Ja, also ich war mittlerweile tatsächlich auch bei so ein paar Highlight-Spielen mit dabei und das ist ja jedes Mal krass. Und dann bei diesem Rekordspiel, da haben ja auch die Spielerinnen alle gesagt, und es ist auch voll schön, das jetzt also von der Schiedsrichterin, die da auf dem Feld gewesen ist, zu hören. In welchem Stadion bist du am liebsten?
Ich habe gar kein Lieblingsstadion, sondern wirklich auch, was kommt, das kommt. Und ich kann mit allen Rahmenbedingungen umgehen, auch hier in Tschechien. Deshalb, ich bin da, ich brauche keinen Luxus, ich brauche mein Wasser und das reicht mir.
Ja, über die unterschiedlichen Bedingungen dann in den unterschiedlichen Wettbewerben, wo du pfeifst, da kommen wir auf jeden Fall später auch noch drauf zu sprechen. Lieber Norden oder Süden?
So generell betrachtet würde ich sagen Süden, aber eher auf Urlaub bezogen, dass ich gerne im Süden Urlaub mache, weil ich ja gerne Sommer, Sonne und schönes Wetter mag.
Okay, aber mittlerweile lebst du ja im Norden, ne?
Mittlerweile lebe ich tatsächlich im Osten. Also,
im Osten?
Ja. Also ich wohne jetzt seit fast einem Jahr in Leipzig oder in der Nähe von Leipzig.
Ich wollte gerade sagen, dann hätten wir uns ja treffen können, weil ich wohne auch in Leipzig, aber dann ist mir eingefallen, du bist ja in Tschechien, also ist mit dem Treffen dann doch schwierig.
Genau, ja, aber wir können uns ja mal unabhängig davon treffen.
Wie würdest du deinen Stil als Schiedsrichterin auf dem Platz beschreiben?
Ich bin eine sehr kommunikative Schiedsrichterin und rede gerne mit den Spielerinnen, um so auch ein bisschen so die Emotionen rauszunehmen. Und ich sehe mich eher so als Kommunikator. Und solange das gut geht, muss ich ja auch nicht zu anderen Sanktionen greifen. Deshalb, ich glaube, das beschreibt mich ganz gut, dass ich gerne viel rede.
Das ist sehr gut. Und dann starten wir mal rein in die richtigen Fragen und Diskussionen. Und da müssen wir wirklich, glaube ich, direkt mit einem Thema starten, das die letzten Wochen, Monate bestimmt hat, wenn es um Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ging. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel Zuschrift bekommen, deswegen starten wir damit direkt mal rein. Und zwar hat es ja sehr viel Kritik gegeben zuletzt. Um dann nochmal alle abzuholen, im Februar hatte der 1. FC Nürnberg ein Statement des sportlichen Leiters Osman Cankaya veröffentlicht, in dem er die Leistung der Schiedsrichterinnen kritisiert hatte. Davor hat es einige umstrittene Situationen gegeben, wo zum Beispiel eben Handspiele oder Fouls, vermeintliche, nicht gepfiffen worden waren. Erstmal die Frage, die ich wirklich am häufigsten bekommen habe bei Instagram. Wie gehst du mit solcher Kritik um, mit solcher öffentlichen Kritik?
Also ich meine, das war ja jetzt wirklich eine Kritik, die irgendwie so auch für mich aus dem Nichts kam. Also so ein krasses Statement. Und da war ich schon erstmal ein bisschen so, dass ich mir dachte, okay, krass, wo kommt das denn jetzt her? Und dass man eben den Weg wählt, dass man das über Medien dann publiziert und wir auch da gar nicht irgendwie intern darauf vorbereitet wurden, dass irgendwie Kritik geäußert wird oder dass da eine gewisse Unzufriedenheit einfach herrscht. Und ich habe halt da schon hinterfragt, warum man den Weg gewählt hat. Aber inhaltlich habe ich halt einfach da rausgenommen, dass Nürnberg, also vielleicht auch eben Nürnberg, da jetzt 2-3 Mal betroffen war, wo es halt wirklich zu Entscheidungen kam, wo man im Nachhinein sagt, wenn man auch die Videos sieht, da wäre eine andere Entscheidung halt die bessere gewesen oder vielleicht dann auch die richtige gewesen, weil das ist ja schon, es ist ja nicht immer schwarz oder weiß. Klar, Nürnberg sieht, die wurden irgendwie benachteiligt, das macht keiner absichtlich. Und man muss sagen, manche Entscheidungen sind aber nicht schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern die liegen einfach oder die liegen im Ermessensspielraum auch des Schiedsrichters. Also das ist, wie wenn man Äpfel- und Birnenvergleich, das geht halt nicht, ne? Und letztendlich bin ich aber ein Typ, wenn es eben Kritik gibt und vielleicht auch eben teilweise berechtigte Kritik, dann muss man halt sich hinterfragen, was kann man ändern, was kann man besser machen? Und ich denke, es war schon auch irgendwie ein Anstoß für uns Schiedsrichterinnen oder generell auch für den DFB, dass man sagt, man muss hinterfragen, wie es mit dem Schiedsrichterinnenbereich in Deutschland weitergeht. Ob es so weitergeht wie bisher oder ob man da jetzt eben schon auch gewisse Sachen verändern kann, damit auch der Schiedsrichterinnenbereich ein Stück weit professioneller wird.
Und welche Bestrebungen, sage ich mal, hast du da genau gemerkt? Also ganz kurz einmal auch noch, Nürnberg hatte auch gesagt, in dem Statement betont, dass es eben nicht nur um Fälle von den Spielen eben von Nürnberg geht, sondern auch um andere Vereine. Aber weil du jetzt eben angesprochen hast, dass es so angeregt hat zum Nachdenken auch beim DFB, bei euch Schiedsrichterinnen, merkst du da schon was Konkretes?
Also natürlich haben wir uns dann intern auch darüber unterhalten, wie wir mit der Kritik umgehen und so weiter und dass wir uns der Kritik auch bewusst sind, also ein Stück weit. Also ich möchte jetzt nicht, dass rüberkommt, so wir machen tausende Fehler, weil das ist ja nicht so. Also letztendlich muss man sagen, diese Fehler, die da irgendwie aufgedeckt werden, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, sondern wir stellen uns dem und wir versuchen das zu verbessern und diese Videos, die dann da rauskommen, das ist ja auch nur so, weil eben das mediale Interesse so groß ist. Also das ist natürlich einerseits gut für uns, weil wir können uns dadurch verbessern. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt gesehen, ist es schon auch nicht so schön, wenn man sich dann irgendwie immer abgebildet sieht mit so einer negativen Kritik. Und letztendlich sind wir Menschen und es ist für keinen schön, wenn da irgendwie immer was Negatives steht. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns halt viel jetzt ausgetauscht haben, dass wir halt auch dann mal gefragt wurden, okay, was braucht ihr vielleicht auch, um noch professioneller zu werden? Also das sind ja ganz viele Punkte, die man betrachten muss. Also einerseits wir Schiedsrichterinnen als Privatperson, aber auch wir Schiedsrichterinnen als Sportlerinnen. Und es ist aktuell so, dass 99% der Schiedsrichterinnen in der Google Pixel Frauen Bundesliga also 40 Stunden in der Woche in die Arbeit gehen, also zu 100% Vollzeit tätig sind. Das ist halt ein ganz großer Punkt, den man gucken muss, dass man das irgendwie verändern kann. Weil es geht halt nicht, dass man 40 Stunden arbeitet, dann noch trainiert, dann sich eben noch weiterbildet. Und es geht ja nicht nur darum, dass man eine ordentliche Spielvorbereitung macht, was jeder ja versucht zu machen und jeder auch macht, sondern eben auch über den Tellerrand hinaus sich weiterzubilden, sei es mit Stützpunkten, mit Lehrgängen und so weiter, dass man das dann eben noch mal mehr vorantreibt.
Das finde ich eh auch total irre, also dieses immense Pensum, was ihr da habt. Ich meine, du hast auch noch Familie, da bleibt ja wirklich nicht viel Zeit und dass ihr dann trotzdem eben so dieses Level halten wollt, ja auch so gut wie es geht, irgendwie alles richtig zu entscheiden, das finde ich echt unglaublich beeindruckend. Ich finde es auch immer super schwierig, diese Kritik an Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, weil, also ich muss gestehen, ich bin eigentlich immer Team Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, weil ich ja selber nicht auf dem Platz stehe, weil ich selber die Ausbildung nicht gemacht habe, weil das unglaublich schwierig ist und ich selber sehr entscheidungsunfreudig bin. Aber ich kann eben auch verstehen, wenn Vereine Kritik üben, wenn da eben so Sachen mit dabei sind, wie zum Beispiel am 14. Spieltag war das Duisburg gegen Köln, da hat es ein Tor gegeben für die Duisburgerinnen, wo die Schiedsrichterin Caroline Wacker den Ball aber nicht über der Linie gesehen hat. Wünscht ihr als Schiedsrichterinnen in der Bundesliga der Frauen euch dann auch manchmal den VAR?
Natürlich, also die Situation, die du beschrieben hast, ist halt auch sau schwer auf dem Platz. Also für die Schiedsrichterin sowieso, weil man müsste ja wirklich parallel zur Linie stehen. Und in dieser Situation war es ja auch der zweite Pfosten. Also das heißt, die Assistentin hatte auch maximal viel Pech, dass da ja noch Spielerinnen dazwischen waren. Und dann in der Millisekunde zu sehen, war jetzt der Ball auch mit vollem Umfang hinter der Linie oder nicht, ist erstmal wirklich schwierig. Und in solchen Situationen würde man sich natürlich wünschen, dass man die Möglichkeit hätte, sich das entweder nochmal anzugucken oder eben den Hinweis zu bekommen, so der Ball war wirklich ganz drin. Also dann ist es ja einfach zu pfeifen und zu sagen, so wir geben jetzt das Tor. Und also dahingehend kann ich sagen, ist natürlich auch das Gespräch vorangeschritten oder wird es halt thematisiert, dass ob es einen Videoassistent in der Frauenbundesliga gibt. Und da sind viele Gedanken auch im Raum. Aber es ist ja auch, also es liegt ja nicht an uns zu sagen, so wir wollen das jetzt, sondern es liegt ja auch an den Vereinen zu sagen, so wir können das umsetzen. Da braucht man Kameras, da braucht man auch wieder ein gewisses Budget, weil wir können uns da auch nicht am Wochenende hinsetzen und sagen, so ja, okay, wir machen das jetzt mal. Also das sind ja viele Punkte, wo eben nicht nur wir mit im Boot sind, sondern eben auch die Vereine. Und da möchte ich ganz kurz nochmal zu dem Statement vom 1. FC Nürnberg kommen, dass ich halt sage, die Kritik kann geäußert werden, aber man sollte sich halt überlegen, wie und in welchem Maß und wie ich das dann auch an die betreffenden Personen herantrage. Weil wenn man zu uns sagt, so, wir müssen mal mit euch reden, ist ja erstmal nichts Verkehrtes und dann kann man darüber sprechen und dann kann man ja auch alle sich in ein Boot setzen und dann guckt man, dass man das irgendwie sicher an den Hafen bringt.
Das heißt, du würdest dir da schon auch mehr Kontakt, mehr Kommunikation, hast ja gesagt, du bist eine sehr kommunikative Person, mit den Vereinen selbst auch wünschen?
Ja, definitiv. Also ich bin jetzt auch niemand, der da hingeht und sagt so, dann sagt doch mal, was ihr nicht so gut findet, weil ich finde, das muss halt im Gleichschritt passieren, weil als Schiedsrichter hat man ja schon immer so die Haltung, man will jetzt nicht auffallen, man will die Vereine nicht nerven oder so. Aber wenn es dann um solche Themen geht, die uns ja betreffen oder es wurde ja da über uns gesprochen, dann finde ich es schöner, nicht über einen zu sprechen, sondern einfach miteinander zu sprechen.
Was glaubst du, warum das so ist, dass da nicht so viel Kontakt ist? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr selber ja eh als Schiedsrichterin auf dem Platz versucht, ne, möglichst unauffällig zu sein. Aber warum ist das irgendwie so gewachsen? Ich finde das total interessant, weil eigentlich sollte es ja logisch sein, dass man irgendwie so aufeinander zugehen kann. Klar sind dann auch so erhitzte Gemüter mit dabei, was das Ganze dann vielleicht schwierig macht, irgendwie nach einem Spiel direkt zu sprechen.
Ja, wie du schon sagst, also Emotionen dann, aber ich finde, nach dem Spiel sollten die dann auch, also dann sollte man wirklich objektiv das auch betrachten können. Ich meine, für mich wäre es auch gar kein Problem, wenn man mal sagt, so, guck dir das mal im Video nochmal an, was sagst du denn jetzt dazu? Und wenn ich sage, boah, das ist für mich okay, habt ihr recht oder was auch immer, dann würde ich auch sagen, ja, das war falsch oder nee, sehe ich immer noch so. Also hätte ich gar kein Problem und ich weiß es nicht, ob die da irgendwie vielleicht auch eine Hemmung haben, zu sagen, so wie wir, dass wir sagen, so wir wollen die nicht nerven, die Vereine, weil die haben ja wirklich viele Themen und die ganzen Spielerinnen und dann Nachbereitung und so weiter. Vielleicht denken die auch, ja nee, die haben ja dann den Beobachter da oder die Beobachterin und dann Coaching. Vielleicht denken die auch, wir sind da irgendwie nicht offen für einen Austausch. Aber also ich kann ja nur von mir sprechen und ich hätte da jetzt kein Problem damit, wenn man dann eben auch mal über eine Situation im Nachgang spricht, weil ich denke, das bringt sowohl den Frauenfußball weiter als eben auch uns Schiedsrichterinnen, dass wir mal sehen, okay, was denken die Trainer, was denken die Vereine zu gewissen Situationen. Also es muss ja auch gar nicht immer um irgendwelche kritischen Fehlentscheidungen gehen oder generell Entscheidungen, Strafstoß oder Tor, nicht Tor, sondern es kann ja auch mal um ganz was Banales gehen, dass die fragen, ja, warum verzögert ihr das Spiel im Mittelfeld, obwohl wir doch schnell spielen wollen? Dann können wir denen erklären, ja, wir machen das manchmal aus diesen Gründen und dann sagen die vielleicht, ja, aber für uns ist das taktisch total wichtig, dass wir da eine schnelle Spielfortsetzung haben. Dann sagen wir ja auch, ja, okay, aus dem Gesichtspunkt haben wir das vielleicht noch nicht betrachtet. Und so machen wir ja den Fußball attraktiver.
Das ist ein sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Also hoffen wir da auf jeden Fall alle, dass da mehr Kommunikation stattfindet, weil, wie du sagst, kann ja nur vorangehen dann. Ein Vorschlag auch zur Verbesserung, neben natürlich der langfristigen Verbesserung der Ausbildung und der Strukturen, wo du ja auch schon gesagt hast, so immer die Frage, wie können wir das Ganze noch professioneller machen. Also ein anderer Vorschlag ist da auch gewesen, Schiedsrichter in die Bundesliga zu lassen, was ja aktuell nicht der Fall ist. Auch Bianca Recht, die Leiterin Frauenfußball beim FC Bayern München, hat es dann gefordert. Wie siehst du diesen Vorschlag? Ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schwierig, diese Punkte abzuwiegen.
Ja, also schwierig trifft es, glaube ich, ganz gut. Also erstens, also ich stecke ja nicht in diesen Strukturen drin, aber meine persönliche Meinung ist, dass man halt nicht dort ansetzen sollte, weil es geht ja in erster Linie, müsste man schaffen, dass wir Schiedsrichterinnen die gleichen Bedingungen haben wie die Männer. Also weil das ist wieder das Gleiche, man kann nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Wenn wir jetzt die gleichen Rahmenbedingungen hätten wie die Männer in der Männerbundesliga, also diesen Anspruch haben wir Schiedsrichterinnen gar nicht. Aber wir brauchen halt zumindest Bedingungen, wo wir sagen, wir haben ein gewisses Grundgehalt, also wo wir wieder beim Thema Vollzeittätigkeit sind. Wir brauchen ein gewisses Grundgehalt, damit wir auch einfach gewährleisten können, dass wir noch mehr Zeit in die Schiedsrichterei stecken können. Und wenn man dann die gleichen Grundvoraussetzungen hat und es dann vielleicht immer noch zu Fehlentscheidungen kommt, was ja total menschlich ist und was auch nie bei null sein wird.
Ja. Und gibt's
Vergleiche
ja auch bei den Männern
in der Bundesliga. Also das ist auch für mich so, wo ich mir denke, weiß ich nicht, man wirft da jetzt was in den Raum, Männer, Frauen, es ist egal, welches Geschlecht. Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler und wir sehen Männer-Bundesliga, wir sehen mit Videoassistent, es passieren immer noch Fehler. Das ist halt einfach so. Also Fußball ist nicht schwarz und weiß, es wird immer einen Graubereich geben und es wird immer Situationen geben, wo 50% sagen, boah, für mich ist das ein Foul und wo andere sagen, nee, ist kein Foul oder das ist Handspiel, das ist kein Handspiel. Das ist halt Fußball, aber das macht ja den Fußball auch attraktiv. Und letztendlich, also du merkst, ich rede mich auch ein bisschen so in Rage, weil ich halt das einfach gar nicht verstehe, wie man auf die Idee kommt, zu sagen, so jetzt sollen Männer in der Frauenbundesliga pfeifen. Weil dann müssten die Männer auch Frauenregionalliga pfeifen, dann müssten die Männer auch zweite Frauenbundesliga pfeifen und sich so qualifizieren, dass sie Frauenbundesliga pfeifen dürfen. Weil man muss ja mal ehrlich sagen, wir Frauen haben immer ein Doppelweg. Wir müssen Frauen pfeifen, also dürfen natürlich, aber wir müssen den Weg des Frauenbereichs gehen und wir sollen parallel auch Männerspiele pfeifen. Das ist schon eine Doppelbelastung, die man dadurch auch immer hat. Also natürlich muss man sagen, es ist egal, welches Geschlecht. Und nur weil es Frauenbundesliga heißt, heißt es nicht, dass jetzt dann nur Frauen pfeifen. Aber man muss halt schon dann auch betrachten, wie kommt man in diese Liga, wie qualifiziert man sich dafür. Und dann muss man halt gucken. Aber in erster Linie würde ich sagen, muss es darum gehen, dass wir Schiedsrichterinnen, die aktuell da in der Liga qualifiziert sind, einfach bessere Rahmenbedingungen bekommen. Und ich denke, dann werden auch die Entscheidungen, die ja schon recht gut sind, aber natürlich immer noch verbesserungswürdig sind, auch vielleicht noch besser.
Ja, ich finde es diese Überlegung so interessant und was du auch ansprichst mit der Doppelbelastung, das ist ja wirklich, also das hatte ich gar nicht so doll auf dem Schirm, wie krass das schon ist. Am schönsten wäre es natürlich, ne, dass es komplett egal ist, welches Geschlecht und dass eben auch die Männer eben, wie du sagtest, diesen Weg von ganz unten im Fußball der Frauen auch gehen, dass Schiedsrichterinnen diesen Weg bei den Männern auch gehen und dass es keine Rolle spielt, aber Sexismus existiert halt noch und Männer bevorzugen dann Männer und so und dann hatte ich zum Beispiel den Gedanken, dass es dann auch, also die Sorge sozusagen, dass dann, wenn man das zulassen würde, noch mehr Männer eben Schiedsrichter werden und noch weniger Frauen da sind, was dann eben wieder diese Vorbildfunktion, die es ja braucht, um mehr Schiedsrichterinnen ranzubekommen, dann wieder flöten geht und so. Es ist auf jeden Fall alles sehr kompliziert. Eine Frage hatte ich noch zu dieser ganzen Diskussion und zu dem Druck, der hattest du ja auch schon angesprochen, durch die mediale Aufmerksamkeit steigt und so weiter. Das ist von einer Hörerin tatsächlich gekommen, von Johanna, die hat gefragt, hast du Angst, Fehlentscheidungen zu treffen?
Nee, gar nicht. Also ich bin da total im Reinen mit mir selbst, weil ich immer sage, ich bin ein Mensch und wenn ich mal was nicht richtig sehe, dann mache ich das sicher nicht absichtlich, sondern ich bin dann auch jemand, der sehr kritisch mit mir selber ist und setze mich hin und gucke, okay, warum kam es dazu, dass ich das vielleicht nicht gesehen habe, weil ich falsch stand, weil meine Aufmerksamkeit irgendwie gerade auf dem Ball war und nicht auf der Situation. Aber dann ist es so. Also dann gucke ich, dass das nicht nochmal passiert. Aber wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Und egal, ob wenn ich auch ein Mann wäre oder wenn da ein Mann pfeifen würde oder mit Videoassistent, es kommt immer noch zu Fehlern. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, irgendwie gehört das doch zum Fußball dazu. Ja. Also es wäre doch auch total langweilig, wenn es keine Kritik mehr am Schiedsrichter geben würde, oder?
Ja. Nein. Ich finde es auch. Aber ich finde es wirklich witzig, wie als der VAR bei den Männern eingeführt worden ist, kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass so viele gesagt haben, dann gibt's ja keine Diskussion mehr und so weiter und so fort. Also A zeigt es ja, wie wichtig dieser Punkt der Diskussion im Fußball ist. Und zweitens, Diskussion gibt's trotzdem.
Aber ja, erinnere ich mich auch noch dran. Also ja. Da hat man auch gesagt, die Emotionen im Stadion, wenn dann kann man gar nicht mehr jubeln, wenn ein Tor fällt und sowas. Aber unabhängig davon, natürlich, jeder möchte keine Fehler machen oder halt die bestmögliche Leistung abrufen. Und wenn es so Hilfsmittel gibt wie ein Videoassistent, dann muss man schon darüber nachdenken, ob man das in irgendeiner Form eben einführen kann. Und ich denke, das ist schon mittelfristig auch das Ziel oder sollte das Ziel sein der Schiedsrichterinnen, aber natürlich auch insgesamt der Google Pixel Frauen Bundesliga und der Vereine.
Ja. Dann spielen wir mal Wünsch dir was. Das hat Lou gefragt. Wie würde das am besten aussehen für dich? Also was würde dir persönlich am besten helfen sozusagen? Oder wie stellst du dir die möglichst professionellste Arbeit vor, die du leisten kannst?
Ja, im Grunde würde sich das gar nicht so groß unterscheiden. Also so vom Spiel her. Aber wie schon angesprochen, wir bräuchten ein Grundgehalt in der Frauenbundesliga, dass man sagt, unabhängig von dem, ob man vielleicht auch mal verletzt ist oder wie viele Spiele man eben in der Saison pfeifen kann, dass man sagt, man kann auf jeden Fall seine Arbeitszeit reduzieren. Also es muss ja nicht sein, oder wir fordern ja nicht, dass wir jetzt das Gleiche verdienen wie die Männer. Weil das ist nochmal was anderes, da ist nochmal andere, noch mehr Aufmerksamkeit einfach drauf. Und letztendlich sollte es aber so sein, dass jeder vielleicht in der Woche 10 Stunden in die Schiedsrichterei noch mehr investieren kann. Und das würde bedeuten, eben seine Arbeitszeit 10 Stunden zu reduzieren. Dann kann man mehr trainieren, dann kann man eben sich mehr fortbilden. Und was ja auch dazu kommt, dann hat man vielleicht auch eine entspanntere Anreise zum Spiel. Also ich meine, wir haben Freitagsspiele, wir haben Montagsspiele, wir haben den DFB-Pokal irgendwie unter der Woche teilweise. Das ist ja schon auch einfach Zeit, wo man sich dann Urlaub nehmen muss. Aber Urlaub ist eigentlich dafür da, sich zu erholen. Also ich erhole mich jetzt nicht, wenn ich Schiedsrichterin in der Frauenbundesliga bin. Das ist zwar von den Gefühlen her richtig geil, also da werden bestimmt viele Endorphine auch freigeschüttet, aber Urlaub braucht man eigentlich, dass man sich wirklich mal entspannt. Kein Fußball, keine Arbeit. Und das ist, glaube ich, so einfach das Grundgerüst, was geschaffen werden muss. Also das würde ich mir wünschen. Ein Grundgehalt. Und dann einfach würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass man vielleicht irgendwie so einen Austauschkreis bildet zwischen Schiedsrichterinnen und Vereine. Also, dass da einfach, es gibt, glaube ich, bei der Nationalmannschaft so einen Rat, so einen Mannschaftsrat, dass es irgendwie so eine Art auch eben in der Frauenbundesliga gibt, wo man sich dann vielleicht auch nur, weiß ich nicht, einmal am Anfang, einmal am Ende der Saison austauscht oder vielleicht auch die Trainer mit unseren Verantwortlichen beim DFB, wo man einfach mal so Sachen anspricht, die einem auf der Zunge brennen oder vielleicht auch auf dem Herzen brennen, dass man eben sowas vermeidet, dass so eine öffentliche Kritik dann geäußert wird, die ja keinem was bringt. Also ich glaube, es gab da negative Schlagzeilen über Nürnberg, dass die das so äußern. Es gab negative Schlagzeilen eben vor allem über uns Schiedsrichterinnen, aber das bringt keinem was. Klar wurde jetzt dadurch eine Diskussion angeregt, aber ich glaube, es wäre halt für die Zukunft gut, wenn man einfach einen Daueraustausch hätte, dass man eben auch über so Kleinigkeiten spricht. Ja, ich glaube, wenn das alles passieren würde, wäre ich schon mal zufrieden. Und natürlich wäre die Kirsche auf der Sahnetorte dann noch irgendwie ein Videobeweis. Aber ich denke, wenn wir das Grundgerüst haben, würde sich nochmal vieles schon professioneller entwickeln. Und dann wäre der Videoassistent auch nicht mehr weit weg, weil der Fußball insgesamt einfach schon in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung angenommen hat. Und das geht weiter und das wird auch bei uns Schiedsrichterinnen dann so passieren.
Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Schiedsrichterin zu werden?
Ich habe selber Fußball gespielt. Und dann wollte ich nicht zu einer Frauenmannschaft wechseln. Und ja, dann hab ich gesagt, ach okay, ich fokussiere mich doch auf die Schiedsrichterei, weil mich ein Kumpel da mal mitgeschleppt hatte. Da war ich 12 oder ich war, glaube ich, sogar noch 11. Und dann hatte ich da mein Regelbuch vor mir und dann haben die gesagt, ja, jetzt mach mal. Dann habe ich das halt mal gemacht. Und dann habe ich so mit 15, 16 gemerkt, oh, die Jungs, die sind einfach körperlich viel weiter als ich und ich wollte dann nicht zu den Frauen. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen und ja, bin eigentlich ziemlich fokussiert in der Schiedsrichterei seit ich 15 oder 16 bin, ja.
Das ist echt sehr, sehr stark. Ja. Wie ist denn das so in der Vorbereitung auf Spiele? Also du bist ja auch in der dritten Liga der Männer aktiv, in der Bundesliga der Frauen, in den Regionalligen der Männer, in der Champions League der Frauen hast du die Quali auch schon gemacht, jetzt eben international auch. Wo liegen da die Unterschiede? Das sind ja schon sehr unterschiedliche Standards teilweise, ne?
Na, letztendlich ist es Fußball, muss man sagen. Ne? Also das ist nichts anderes. Und meine Vorbereitung unterscheidet sich halt vielleicht einfach darin, dass ich mich nochmal ein bisschen intensiver mit den letzten Spielen auseinandersetze, mit den Gegebenheiten dann natürlich auch, mit den Spielercharakteren und natürlich auch in gewisser Weise mit den Vorgaben, also jetzt zum Beispiel international, dass ich mir die UEFA-Guidelines nochmal angucke. Aber letztendlich ist es nichts anderes. Faul ist faul. Und es ist halt einfach Fußball, ne? Aber man stellt sich halt so ein bisschen anders ein darauf. Das ist der einzige Unterschied.
Und ich meine, also ich kenne das so in der Vorbereitung, so bei der Beobachtung von Spielen, dass man schon sehr unterschiedliche Infos einfach findet zu Teams, zu Ligen und so weiter. Wie ist es da für dich?
Also generell bin ich jemand, der wenig so mit Social Media zu tun hat. Also das interessiert mich jetzt wenig, weil ich mich da einfach auch selber schützen will tatsächlich. Sondern ich verlasse mich halt dann schon auf die Medien beziehungsweise auf die Materialien, die halt offiziell irgendwie vom DFB sind oder eben von der UEFA. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo wir schon als Schiedsrichterinnen viel weitergekommen sind, dass wir eben auch eine Plattform haben mit ganz viel Videomaterial. Also das ist natürlich einem der medialen Aufmerksamkeit oder kommt das dem zugute, dass wir eben so viel Aufmerksamkeit haben und viele Videos haben. Aber das ist halt auch ein Fortschritt. Dann gucke ich mir halt Videos an zum Thema Strafstoß oder ich gucke eine Mannschaft speziell an. Wie spielen die vielleicht? Welche Taktik haben die? Und so weiter.
Interessant. Und wie läuft es dann nach dem Spiel ab? Also ich meine, ich weiß, dass ihr eine Schiedsrichterinnen-Beobachter immer mit dabei habt oder Beobachterinnen, mit denen ihr dann in den Austausch geht. Sitzt man dann in der Kabine und schaut irgendwie auf den Fernseher? Gibt es Nachbesprechungen direkt oder dauert das eine Weile?
Nee, also im Stadion ist immer eine Beobachterin oder ein Beobachter und man macht dann unmittelbar nach dem Spiel das Coaching. Also man spricht halt kurz über das Spiel, was waren so die wichtigsten Entscheidungen, was war positiv, was war eher vielleicht ein bisschen verbesserungswürdig aus Sicht des Beobachters. Und wenn es dann eben so kritische Entscheidungen gibt, dann sagt der Beobachter schon so, aus meiner Position würde ich sagen, das ist richtig oder das ist vielleicht nicht richtig oder wie auch immer. Und dann wird halt auch das Video angeguckt, aber das passiert eigentlich meistens nicht direkt in der Kabine, weil dann müssen wir auf den Stick warten vom Fernsehen oder dann musste man seinen Laptop auspacken. Also das ist ja dann schon, man ist ja dann auch irgendwie ja ausgelaugt vom Spiel. Also das heißt, man spricht darüber, der Beobachter sagt dann so, ich muss mir das nochmal im Video angucken. Also das muss man ja auch in Ruhe machen, weil es ist ja nicht immer so, okay, man sieht das und sagt, ja gut, das ist richtig oder das ist falsch. Und dann gibt es halt meistens am Tag später irgendwie ein Feedback. Wenn das jetzt wirklich total grottenfalsch wäre, dann telefoniert man halt nochmal darüber. Genau, also so ist der Ablauf mit dem Beobachter. Ich persönlich bin jemand, ich mag schon gerne schnell wissen, ist es richtig oder falsch, aus meiner Sicht, und habe dann relativ schnell das Video auch auf dem Handy und gucke mir das halt dann an. Und dann gibt es auch aber Situationen, wo ich sage, boah, keine Ahnung, kann man vielleicht so machen. Und wenn aber dann die offizielle Meinung ist, nee, das ist falsch, dann ist es halt so, ne? Also dann muss man halt gucken, okay, welche Argumente gibt es dafür, welche gibt es dagegen und so weiter.
Ja. Hast du dich schon mal richtig gefetzt irgendwie nach so einem Spiel mit dem Schiedsrichterbeobachter oder Beobachterin, mit deinen Kolleginnen, Kollegen, irgendwie, dass sie so richtig...
Nee, also nee. Aber ich glaube, das macht man halt auch nicht. Also ein Beobachter ist ja jemand, der hat eine gewisse Qualifikation und ich würde mir da jetzt nicht anmaßen, dem zu sagen, so, du hast nicht recht.
Okay.
Ja. Also der hat ja auch vielleicht oder die Frauen-Bundesliga gepfiffen, international, keine Ahnung, im Männerbereich. Und also ich würde da nicht zu dem sagen, ja, du hast ja gar keine Ahnung, sondern man muss halt dann einen Weg finden. Oder ich mache es dann zum Beispiel immer so, wenn der wirklich sagt, so, ich glaube, das war falsch, dann sage ich, okay, aber was hätte ich denn besser machen können? Und dann, es liegt ja meistens daran, man ist zu weit weg, man ist vielleicht auch zu nah dran, man hat eben eine schlechte Positionierung und daran möchte ich dann arbeiten. Also letztendlich, okay, die Entscheidung war falsch, aber für mich ist dann schon, im nächsten Spiel soll das nicht nochmal passieren.
Ja. Also immer konstruktiv und auch da wieder Kommunikation. Kannst du eigentlich überhaupt noch normal Fußball gucken, sage ich mal so, oder rutschst du dann direkt in den Arbeitsmodus?
Nee, das ist dann schon ein Zuschauermodus, aber natürlich im Kopf, oder ich gucke schon viel, was macht der Schiedsrichter, aber auch, weil mich einfach interessiert, wie läuft der, was hat der für eine Mimik, Gestik, wie redet der mit den Spielern, so vom äußeren Eindruck her. Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen 50-50. Ich gucke 50% Schiedsrichter, 50% Fußball.
Sehr cool. Du bist ja nicht nur Schiedsrichterin eben, sondern auch noch Physiotherapeutin mit dazu, also wirklich voll im Sport involviert. Ist das auch manchmal in deinem Kopf, so auf dem Spielplatz, wenn du so ein Spiel zum Beispiel leitest und eine Spielerin oder ein Spieler sich verletzt, dass du dann denkst, ah, da könnte man irgendwie so und so rangehen oder so oder irgendwie?
Auch tatsächlich gar nicht. Voll die interessante Frage, aber habe ich mir noch nie gedacht, weil ich es tatsächlich beruflich so mache oder lieber habe, dass ich keine Sportler behandle, weil sonst ist man ja nur in diesem Sportthema. Und ich habe es tatsächlich ganz gerne, so ein bisschen ältere Patienten zu behandeln, die Rückenschmerzen haben oder Knieschmerzen. Und mit denen rede ich dann auch gerne mal übers Wetter oder über irgendwas anderes. Aber Hauptsache nicht über Sport. Damit ich halt nie wirklich nicht zu 100% einfach immer in diesem Fußball und so bin, sondern einfach auch mal andere Gedanken abschalten kann. Dann mache ich da meine Arbeit. Und gute.
Also eben nicht, wie ich gerade noch gesagt habe, sehr in diesem Sport drin, sondern ja, genau andersrum.
Ja.
Franziska, dann die letzte Frage noch, die ist auch von einem Hörer gewesen. Lars hat gefragt, machst du dir Hoffnungen, das DFB-Pokalfinale zu leiten?
Also generell würde ich lügen, wenn ich sage nein. Also deshalb, ja, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Aber ob es jetzt dieses Jahr ist, weiß ich nicht. Aber ich habe irgendwann mal gesagt, ein Ziel oder ein Wunsch wäre auf jeden Fall mal, das DFB-Pokalfinale zu pfeifen. Zum Glück ist das ja jedes Jahr. Deshalb, wenn es dieses Jahr nicht ist, vielleicht nächstes Jahr. Aber klar, also ich glaube, da würde auch jede Schiedsrichterin lügen zu sagen, hast du Bock, das DFB-Pokalfinale zu pfeifen? Klar habe ich Bock. Also ja,
und es ist ja auch noch echt viel Zeit, auch noch größere Sachen zu pfeifen und so, also noch internationale Turniere und so weiter. Aber wir drücken dir die Daumen für den 9. Mai, da ist es dann soweit, das DFB-Pokalfinale. Und dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die sehr interessanten Einblicke. Das war wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, danke dir.
Dann mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wirklich wahnsinnig interessant. Ich meine, ich habe ja schon vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder was mit Riem Hussein auch gesprochen über Schiedsrichterei. Da ist jetzt in der Zeit nur eine Menge nochmal passiert. Und ich finde das so spannend, weil das wirklich was ist, wo ich überhaupt nicht drin stecke. Und ich meine, klar, Schiedsrichterei gehört zum Fußball dazu, aber der Fokus liegt ja dann oft eben eher auf den Spielerinnen und dem Geschehen und Agieren der Teams und der Spielerinnen eben und nicht so sehr dolle auch auf den Strukturen in der Schiedsrichterei und so. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Für Franziska kann ich euch auf jeden Fall auch noch empfehlen, wenn euch das interessiert, ihr Weg zur Schiedsrichterei und so. Da gibt es eine richtig, richtig sweet Doku auch von der Deutschen Welle. Den Link packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Und eine Anmerkung habe ich auch noch. Franziska hat ja gesagt, dass sie überrumpelt gewesen ist und überrascht gewesen ist von der Kritik, von dieser sehr lautstarken Kritik an den Schiedsrichterinnen in der Liga. Ein Hinweis da, es hat wohl, so wie ich gehört habe, Kritik schon gegeben von den Vereinen, die beim DFB hinterlegt worden ist. Wie das dann weitergegeben wird oder nicht oder wie auch immer, da stecke ich eben auch nicht drin, aber das wollte ich trotzdem nochmal mitgeben, um eben das ganze Bild zu erleuchten. kleines Hallo nochmal aus dem Editing. Ich habe natürlich auch beim DFB nachgehakt, bisher noch nichts bekommen dazu. Wenn es da was gibt, ein paar Infos, dann bekommt ihr die natürlich auch hier dann in der nächstmöglichen Folge.
Das war der Spieltag.
Ja, ausnahmsweise mal, was heißt ausnahmsweise, haben wir ja öfter, dass keine Bundesliga stattfindet. Und zwar war das das Wochenende des DFB-Pokal-Halbfinals oder der DFB-Pokal-Halbfinals. Wolfsburg gegen Essen und Bayern gegen Frankfurt hatten wir am Start. Samstag ist es losgegangen mit Wolfsburg gegen Essen. Und da habe ich mich persönlich auf ein, ja, sehr spannendes, auch enges Spiel gefreut, weil ja in der Liga Essen echt, ja, ziemlich ebenbürtig war. 1-3 ist dann das Spiel trotzdem nur ausgegangen, also doch nochmal deutlicher, aber ich finde eben, dass da der Spielstand dieses Spiel nicht wirklich wiedergegeben hat. Naja, aus der Freude, da ist sehr schnell Ernüchterung geworden. Wolfsburg hat 9-0 gewonnen gegen Essen. Also das ist richtig, richtig deutlich gewesen. Schon nach 16 Minuten hat es 2-0 gestanden. Da hat es eben in der 14 und der 16 Minute direkt einen Doppelpack gegeben und dann ist es echt holla die Waldfee abgegangen. Ganz am Ende nochmal 3 Tore in 6 Minuten und ein Eigentor auch noch mit dazu. Also da ist wirklich alles gegen Wolfsburg gelaufen. Und ja, ausgerechnet eine ehemalige Essenerin, habe ich gerade gesagt, alles gegen Wolfsburg gelaufen? Nee, alles gegen Essen gelaufen. Und ausgerechnet eben eine ehemalige Essenerin hat einen Dreierpack gemacht. Vivien Endemann, die wirklich sehr überragend gespielt hat. Also da gibt's jetzt gar nicht mal so viel zu erzählen. Das ist ziemlich brutal gewesen. Ich bin sehr gespannt, wie Essen sich da dann rauskommt aus dieser sehr, sehr deutlichen Niederlage. Bisschen, mehr als ein bisschen, knapper ist es gewesen bei Bayern gegen Eintracht. 3-1 im Elfmeterschießen gewinnen die Münchnerinnen. Im Spiel selbst hat es 1-1 gestanden und dann ist es eben bis in die Verlängerung gegangen und dann ins Elfmeterschießen. Die Bayern sind ziemlich früh in Führung gegangen, in der 4. Minute schon durch einen Strafstoß, eben verschuldet durch ein Handspiel von Sarah Dors, und da hatte ich ja auch mit Franziska drüber gesprochen. Georgia Stanway hat den dann verwandelt, aber es hat gar nicht mal so lange gedauert, gerade mal 14 Minuten hat dann Geraldine Reuteler den Ausgleich erzielt und das ist holla die Waldfee. So ein krasser Schuss gewesen. Also die hat da viel zu viel Platz auch vorher gehabt zum Flanken. Sembrandt war das gewesen, die dann vorgelegt hat auf Reuteler und die einfach abgezogen hat. Das war so, so krass. Da ist Frankfurt eben auch zuletzt ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Und dann zweite Halbzeit, da hat sich Frankfurt dann richtig gemausert. In der 43. hat aber auch Naschenwenk verletzungsbedingt rausgemusst und dann Seitenwechsel, eben Halbzeitpause. Da hat Frankfurt dann schon mehr fürs Spiel gemacht und Bayern richtig in Bedrängnis gebracht. Aber Tore hat es eben keine gegeben. Dann ist in die Verlängerung gegangen und im Elfmeterschießen ist dann Mala groß zur Heldin geworden, die ich ja in der letzten Woche noch ein bisschen kritisiert habe. Vielleicht hat sie ja gehört und gedacht, ha, jetzt zeige ich es hier Nina Potzel mit ihrem kleinen Podcast mal so richtig. Die hat 3 von 4 Elfmetern gehalten. Also das musst du auch erstmal schaffen. Das war richtig, richtig krass. Und damit ist eben der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale. Und das fand ich total interessant, dass eben vor diesem Spiel Bayern gegen Frankfurt Almut Schuld, die da Expertin gewesen ist, gesagt hat, das Finale, das ist früher das Highlight-Spiel gewesen. Im großen Stadion und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist das alles halt gewohnter durch diese Highlight-Spiele auch zwischendurch und so. Und das ist irgendwie ja ziemlich schön. Naja, also am 9. Mai gibt es dann eben Wolfsburg gegen Bayern in Köln. Ich werde da vor Ort sein. Vielleicht sieht man sich ja, also sagt da gerne Bescheid. Das ist tatsächlich erst die 3. Finalteilnahme für Bayern, die ja auch erst einmal den Pokal geholt haben. Also interessant, wie das wird, da haben wir dann nochmal dieses Kräftemessen, da wird es davor auch wieder ganz oft heißen, ist das jetzt die Wachablösung und so weiter und so fort, könnte eben die Double-Saison werden für die Bayern. Aber weg von der vom deutschen Fußball, schauen wir mal in die Champions League. Da ist ja kein deutsches Team mehr vertreten. Aber in den Viertelfinals hat es da keine große Überraschung gegeben. Olympique Lyon, Chelsea, Barcelona und Paris Saint-Germain sind weiter und da also im Halbfinale. Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam, SK Brann, Bergen und BK Häcken, die hatten als Underdogs nach den Hinspielen zwar noch die Chance, das Halbfinale zu erreichen. Manche mehr, manche weniger. Aber obwohl Ajax ein 1:1 tatsächlich hinbekommen hat gegen Chelsea, hat Chelsea da eben vom Hinspiel profitiert. Die hatten da 3:0 gewonnen und insgesamt ist es dann ein 4:1 und dadurch ist Chelsea dann eben weiter gewesen. Olympique Lyon hat kurzen Prozess mit Benfica gemacht, Barca auch mit Brann 3:1, PSG hat 3:0 gegen Häcken gewonnen. Und so haben wir dann eben Barcelona gegen Chelsea als ein Halbfinale, die amtierenden Titelverteidigerinnen gegen Emma Hayes Blues, die sie ja am Ende der Saison verlassen wird. Also wäre da auch schön, nochmal mindestens ins Finale der Champions League zu kommen für sie. Sicherlich traumhaft dann auch nochmal mit einem Sieg obendrauf, aber gegen Barcelona, holla die Waldfee, das wird ein gutes Spiel, aber sehr schwierig auch für Chelsea, auch wenn die ja sehr gut sind, trotzdem auch. Dann haben wir als zweites Halbfinale ein französisches Duell Olympique Lyon gegen Paris Saint-Germain. Ja, ein französisches Team kommt da auf jeden Fall ins Finale.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Was erwartet uns nächste Woche? Die Nationalelf. Denn es geht los mit der EM-Qualifikation. Am Freitag spielt Deutschland gegen Österreich und dann am 9.4. Das dürfte sein der Dienstag, genau. Am Dienstag geht's dann gegen Island. Und da muss Rubesch auf ein paar Spielerinnen tatsächlich verzichten. Hegering und Pop, die sind ja zum Beispiel nicht dabei. Jetzt ist auch noch Elisa Sens nicht mit dabei, die ist krank, hat absagen müssen. Dafür ist jetzt ja Nina Minge mit dabei. Also es ist jetzt auch nicht so, als gäbe es keine guten Spielerinnen in der Rückhand. Wir haben ja gerade letzte Woche alle gesagt so, oh mein Gott, der Kader, der ist viel zu klein, um allen Spielerinnen gerecht zu werden, die damit hinfahren könnten. Aber ja, trotzdem sehr, sehr schade auf jeden Fall. Bei Österreich fehlen Naschenweng und Zadrazil. Naschenweng hatte sich ja eben verletzt im Spiel gegen Frankfurt. Aber es gibt auch was zu feiern, und zwar Merle Frohms, die wird ihr 50. Länderspiel machen, wenn sie denn spielt, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und ein Hinweis noch, genau, ich weiß gerade, oh Gott, das tut mir gerade furchtbar leid, ich weiß gerade nicht, wer von euch das gewesen ist. Irgendjemand hat mir aber geschrieben, wie es dann aussieht mit Marla Groß, ob die schon irgendwie nominiert worden ist oder nicht und dass es ja wohl nicht sein kann, dass sie noch nicht nominiert worden ist bei der Nationalelf. Da habe ich erst gedacht so, natürlich war Marla Groß mal mit dabei bei der Nationalelf. Nee, war sie tatsächlich noch nie. Und das hatte ich so irgendwie gar nicht im Kopf. Also bis zu U19, glaube ich, war sie schon mit dabei. Und sie ist ja auch noch enorm jung. Und wir haben einfach mal auch richtig, richtig gute Torhüterinnen in Deutschland. Das ist schon sehr, sehr stark. Und apropos Torhüterinnen und Nationalelf. Ha, hier. Nochmal ein bisschen Werder-Kontext, weil ich meine, ihr kennt mich. Ich bin Riesenfan von Livia Peng. Ja, die Frau macht mich irre mit manchen sehr riskanten Aktionen, aber die hat auch so, also die ist jetzt schon so, so gut und hat noch so ein krasses Potenzial und jetzt ist sie einfach auch noch in der Schweizer Nationalelf unter Nadine Angerath. Das hatte ich in der letzten Woche gar nicht so auf dem Schirm, dass es dann ja heißt, dass Livia Peng von Nadine Angerath trainiert wird auch, und holla die Waldfee, freue ich mich darauf, was eben aus Livia Peng wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Aber als erstes gucken wir natürlich auf diese Nationalspiele. Am Wochenende, Freitag wie gesagt gegen Österreich und dann am Dienstag gegen Island. Und natürlich spielen auch noch ganz viele andere Teams, aber die habe ich jetzt leider alle nicht auf dem Zettel. Verzeiht mir bitte. Stattdessen gehen wir mal rüber in die News. Und da gibt es auch gute Nachrichten für Frankfurt-Fans. Pia Wolter bleibt bei Frankfurt. Sie ist ja ursprünglich nur geliehen gewesen vom VfL Wolfsburg. Jetzt hat sie aber einen Vertrag unterschrieben bis Juni 2027, also eine ganze Weile da. 27 Pflichtspieleinsätze, 16 von 17 Bundesligaspielen in dieser Saison stehen bei ihr auf dem Zettel. Mittlerweile spielt sie auch wieder in der Nazio, hat sich richtig eingespielt bei Frankfurt. Das ist richtig, richtig schön. Für Wolfsburg-Fans nicht ganz so. Friederike Rehpohl bleibt bei Leverkusen. Der Vertrag wäre diese Saison ausgelaufen. Sie selbst sagt, sie ist sehr, sehr glücklich und auf einem guten Weg da. Ist 2021 auch aus Wolfsburg gekommen und hat seitdem 44 Pflichtspiele für Leverkusen absolviert. Lanimir Becker und Mailin Tenhagen erhalten Verträge bei der SGS Essen. Die gehören zur kommenden Saison, also zum Profikader. Da sieht man auch wieder, ne, die Essenerinnen, die ihre eigenen Spielerinnen immer hochziehen. Beides sind Abwehrspielerinnen. Sollte ich nur mal anmerken, damit ihr die Namen schon mal gehört habt, wenn wir dann in der nächsten Saison hoffentlich, sehr wahrscheinlich, mehr von den beiden hören werden. Nicht ganz so gute Nachrichten, oder vielleicht interpretiert ihr das ja auch als gute Nachrichten, gibt's aus Leipzig. Shaban Uzun und Raba trennen sich zum Ende der Saison. Uzun ist ja Trainer bei den Leipzigerinnen, immer noch, ich wollte gerade sagen gewesen, aber er wird es gewesen sein, er ist es immer noch. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und Leipzig hat sich dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Eine ausführliche Analyse in der derzeitigen Pokal- und Länderspielpause hat wohl zu dem Entschluss geführt, nach 2 gemeinsamen Jahren getrennte Wege zu gehen. Das steht im Statement, das ich euch natürlich wie alle anderen News auch verlinken werde. Er ist im Juli 2022 nach Leipzig gekommen, beziehungsweise hat das Team übernommen 2022 und aus der zweiten in die erste Liga geführt. Gespräche mit KandidatInnen werden zeitnah aufgenommen. Und dann kommen wir zu was wirklich gar nicht Schönem. Es hat einen großen Schock gegeben bei Arsenals Pokalgewinn in England. Frieda Manum ist auf dem Platz kollabiert. Ohne Fremdeinwirkung. Sie ist einige Minuten lang behandelt worden und dann mit einer Sauerstoffmaske per Trage vom Platz getragen worden. Der Verein hat sich mittlerweile gemeldet und gesagt, sie wäre okay im Krankenhaus gewesen und später auch mit dem Team zurück nach London geflogen. Jetzt laufen wohl Tests, was da passiert ist, was dieses Kollabieren ausgelöst hat. Gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle. Arsenal hat noch gewonnen, 1-0 gegen Chelsea durch Stina Blackstenius in der Verlängerung. Haben danach aber natürlich gesagt, das ist jetzt gerade nicht wirklich wichtig. Wir hoffen alle nur, dass es Frieda gut geht. Ja, und dann haben wir mal wieder ein Update zu Luis Rubiales. Ganz kurze Erinnerung hier nochmal, ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Rubiales ist der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, ist zurückgetreten nach einigem Hin und Her. Wegen eines sexuellen Übergriffs gegen Jenny Hermoso, die er auf den Mund geküsst hat. 2,5 Jahre Haft stehen da jetzt im Raum, aber... nicht nur das. Gegen ihn wird jetzt auch noch wegen Korruption ermittelt. Überrascht mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Korruption im Fußball ist ein Ding. Also bin ich auch mal gespannt, was da noch passiert. Die letzten Monate hat er wohl in der Dominikanischen Republik verbracht. Jetzt ist er wohl auf dem Weg nach Spanien. So, und dann haben wir noch ein enorm wichtiges Thema, das schon lange am Brodeln ist, aber ich schaffe es jetzt endlich mal, das mit aufzunehmen. Und zwar geht's um den Roten Stern Leipzig. Der Rote Stern ist ein sehr progressiver Verein hier in Leipzig. Die haben eben nicht Männer-Frauenteams, sondern auch mehrere Flinter-Teams. Und das ist mega, mega cool, dass es es gibt, aber jetzt gibt's Probleme mit dem Spielrecht. Der Sächsische Fußballverband hat einigen TIN-Personen, das sind eben Trans-, Inter-, Agender- und nicht-binäre Personen, das Spielrecht entzogen, mitten in der Saison. Und bevor ich hier irgendeinen anderen Quatsch noch erzähle, habe ich gedacht, ich frage mal den Roten Stern selber. Denn ich kenne jemanden beim Roten Stern und Theo, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, hat mir da eine Sprachmemo weitergeleitet von Mia. Wer Mia ist, das hört ihr gleich. Sie erklärt euch jetzt jedenfalls, wie das Ganze aktuell aussieht beim Roten Stern.
Hey, ich bin Mia, ich bin Trainerin und Spielerin beim Roten Stern Leipzig in einem der Flinter-Teams und auch, wie manche andere TIN-Personen, mit betroffen vom Spielrechtsentzug durch den Sächsischen Fußballverband. Als kleine Zusammenfassung, 5 TIN-Personen wurde das Spielrecht Anfang des Jahres entzogen, nachdem der Sächsische Fußballverband erneute Nachweise über unsere Transition verlangt hat. Dem haben wir dann mit einer Klage vor dem Sportgericht entgegengewirkt, eine einstweilige Verfügung erwirken können durch das Sportgericht, dass unsere Spielrechte nach wie vor möglich sind und wir mit dieser einstweiligen Verfügung bei einigen Spielen es auch ermöglicht haben, dass Personen, bei denen das Spielrecht noch nicht offiziell wiederhergestellt wurde, spielen konnten. Das Problem jetzt ist, dass der SFV die einstweilige Verfügung nicht anerkennt, weil wir gleichzeitig zum Spielrechtsentzug das Spielrecht teilweise neu beantragt haben und ja, das macht uns persönlich ziemlich fassungslos, weil wir ja die Spielrechte nur neu beantragt haben, weil sie uns entzogen wurden und wir da auf die irgendwie auf einer Kulanzebene schon mal erwirken wollten, dass unsere SpielerInnen wieder spielen können. Und dass uns das jetzt so ausgelegt wird, ist ein weiterer Punkt in der, wir nennen es mittlerweile Causa SFV, der uns einfach sehr wütend und traurig macht, dass da so penibel auf Dinge geachtet wird und zu keinem Teil unsere betroffenen Perspektive und wie anstrengend dieser gesamte Prozess für uns ist, anerkannt wird. Wenn ihr da noch genauere Infos zu haben wollt, es gibt verschiedene Artikel in der LVZ, es gibt einen Beitrag im tagesaktuellen Bereich vom Mephisto Radio, auf deren Mixcloud-Account findet man von der letzte Woche Dienstag den Beitrag. Und am Freitag waren wir auch im linksdrehenden Radio bei Radio Blau und haben nochmal ausführlicher über den gesamten Spielrechtsentzug, aber auch was das für uns als Betroffene bedeutet, gesprochen. Genau.
Und diese ganzen Sachen, die Mia da eben erwähnt hat, die haue ich euch natürlich auch in die Shownotes. Also checkt das mal aus, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Checkt auch den Instagram-Kanal aus von Roten Stern. Da findet ihr auch immer Ankündigungen, ne, wann die Spiele sind und so und eben auch noch mehr Infos dazu. Das ist super, super wichtig, dass wir das teilen, dass wir darüber reden, dass wir das eben beleuchten, wie ätzend das ist für die betroffenen Personen eben. Das ist, ja, also ganz, ganz gruselig. Ich drück euch, liebe SpielerInnen vom Roten Stern, ganz, ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr da irgendwie gut durchkommt. Und ja, wie gesagt, das ist enorm wichtig, um eben queeres, trans, inter, nicht-binäres, Agender-Leben sichtbar zu machen. Genau das, was der Rote Stern ja die ganze Zeit macht mit diesem Team. So, und dann gibt's hier wie immer die Hinweise und Empfehlungen. Und da ist natürlich der erste Hinweis, folgt dem Roten Stern Leipzig auf allen Kanälen, wo es so geht. Geht zu den Spielen, wenn ihr könnt, und zeigt, egal wo, Haltung gegen jegliche Form von Queerfeindlichkeit. Das sollte selbstverständlich sein, ist es offenbar nicht, damit wir alle einfach eine schönere Welt haben und eben die von dieser beschissenen Geschichte betroffenen Personen, die eben dieser Feindlichkeit ausgesetzt sind, auch einfach Fußball spielen können und ihr Leben leben können. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hört auf jeden Fall auch Lulu FM, das queere Radio. Da erfahrt ihr noch viel mehr zu queeren Themen und auch sehr gute Musik. Und tatsächlich haben sie auch eine Fußballrubrik. Das wisst ihr doch auch alle, wenn ihr hier länger mit dabei seid. Da ist die 45 auch Teil von. Wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt, dann macht das doch entweder unter, also bei Spotify unten drunter geht es immer. Bei Podigy könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Oder schreibt mir bei Instagram @die45_podcast. Das ist ein sehr, sehr schöner Austausch mit euch. Da wirklich muss ich nochmal betonen, das macht mir auch sehr viel Spaß. Auch wenn, ehrlich gesagt, Social Media ja immer ein bisschen tricky ist, wie ja Franziska auch gesagt hat im Gespräch, aber mit euch macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann schaut doch gerne mal bei GoFundMe vorbei. Da habe ich einen Fundraiser und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das irgendwie könnt. Wenn ihr mich da unterstützt, dann kann ich mich nämlich mehr noch hier drauf konzentrieren, auf diese Arbeit. Und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Danke an alle, die das schon gemacht haben. Und dann würde ich mal sagen, noch ein riesengroßes Dankeschön an Franziska Wildfeuer und an Anne, die das organisiert hat, alles auch. Und dann machen wir mal den Deckel drauf. Dankeschön fürs Hören, Teilen, Bewerten und Folgen, auf welchem Kanal auch immer ihr diesen Podcast hört. Grüße gehen raus, macht's gut.